Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen Ihnen, willkommen zu unserer Sendung, in der ich heute eine Frau zu Gast habe, die mit ihrem Thema sicher für die eine oder andere vielleicht stille Träne sorgen wird in den nächsten 2 Stunden. Das könnte durchaus sein. Und wenn es keine Träne ist, dann ist es sicher das ganz leise näher ranrücken ans Radio. Und das gefällt mir auch. Denn das genaue Hinhören ist wichtig, weil wir ein Thema heute haben, das uns alle schon vielleicht beschäftigt hat, gerade beschäftigt oder in absehbarer Zeit auf uns zukommen wird. Wie umgehen mit dem, was die Eltern einem hinterlassen? Das ist die Frage dieses Vormittags. Die Journalistin Ursula Ott ist da. Guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen.
Das Haus meiner Eltern hat viele Räume vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren. So heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Knapp 200 Seiten hat dieses Buch. Waren das knapp 200 Seiten Therapie für Sie?
Ah, Therapie, das klingt jetzt schon so anstrengend. Es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, das alles nochmal nachzuvollziehen, weil das Jahr Ausräumen, das war für mich so eine Achterbahn der Gefühle. Und da nochmal reinzugehen, okay, das können Sie jetzt Therapie nennen, aber es hat einfach auch Freude gemacht, das alles nochmal anzugucken, sowohl die Gegenstände als auch die Erinnerungen, die daran hingen. Mhm. Nee, Therapie ist mir zu psycho, ehrlich gesagt.
Okay, dann sagen wir mal, Sie berichten vom Ausräumen, Verkaufen Ihres Elternhauses in Ravensburg und Sie beschreiben, wie ich finde, das so sortiert und tatsächlich aufgeräumt, da passt dieses Wort. Wie oft waren Sie denn in dieser ganzen Situation, also von Anfang an Mutter zu sagen, eigentlich müsstest du jetzt hier ausziehen, bis zum Zuklappen Ihres fertigen Buches, wie häufig waren Sie am Limit?
Wow, erstmal finde ich super, dass Sie sagen, dass ich aufgeräumt wirke, weil wenn Sie meinen Schreibtisch sehen würden, eigentlich bin ich eher der Typ Vollchaot. Das habe ich, glaube ich, jetzt gut hingekriegt. Sie haben gefragt, wie lange das insgesamt gedauert hat. Na, wenn man den ganzen, jetzt sage ich nochmal so ein Psycho-Wort, Prozess, also wenn man den ganzen Prozess anguckt, dann waren es fast 3 Jahre. Also vom ersten Gespräch, wo wir gesagt haben, Mama, meinst du wirklich, wir können immer so weitermachen mit dem, dass du alleine in dem großen Haus bist? Wollen wir uns zusammensetzen? Wollen wir was verändern? Bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Umzugswagen auf unserer alten Einfahrt vorgefahren ist und wirklich klar war, jetzt kommen alle Möbel da rein. Da waren es 3 Jahre.
Okay, dieses Aufräumen, Ausräumen, Loslassen, was Jahrzehnte wichtig war, wie das geht, wie man das richtig macht, das kläre ich mit Ursula Ott heute hier im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
HR1 der Talk mit Ursula Ott. Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, so heißt das Buch, in dem sie über das Ausräumen und über den Verkauf ihres Elternhauses schreibt. Wie haben Sie dieses Haus in Ravensburg? Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ja, gemischte Gefühle. Es ist auf jeden Fall ein schönes Haus. Das haben wir dann gemerkt, als wir es zum Verkauf angeboten haben. Jeder wollte es haben.
Was war denn schön?
Es ist eine typische Bauweise der 60er Jahre. Eine Doppelgarage, freistehendes Einfamilienhaus mit großem Garten. Es ist ein Haus, mit dem die Generation unserer Eltern zeigen konnte, wow. Wir haben es geschafft.
Was hat Vater gemacht beruflich?
Vater hat sich von klein hochgearbeitet. Er war Werkzeugmacher, also hatte nur mittlere Reife, hat eine Kfz-Mechanikerlehre gemacht und hatte sich bei Mercedes hochgearbeitet zu einem leitenden Angestellten. Hat er halt dann so eine sogenannte Niederlassung technisch geleitet. Und für ihn waren neben dem Haus Autos alles. Deswegen haben wir auch unheimlich viele Autos gefunden in dem Haus, als wir es ausgeräumt haben.
Ich hatte genau das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, vor gut einem Jahr. Und ich kann mich noch ganz genau an mein Elternhaus erinnern, wie es klingt, wenn die Tür ins Schloss fällt. Das werde ich wahrscheinlich niemals vergessen. Haben Sie so eine spezielle Erinnerung?
Ja, das ist witzig, dass Sie das sagen. Unser Türschloss, das hat der Verkäufer als erstes neu repariert, das war immer schwer zu öffnen. Jedenfalls, ich habe in der Pubertät so gelitten, wenn ich nach Hause kam. Man konnte nie die Tür öffnen, ohne dass Sie das gehört haben. Und natürlich habe ich das jahrelang gehasst, dass man nicht nachts von der Party kommen konnte und die Eltern immer aufgewacht sind und gesagt haben, wieso kommst du jetzt erst und so. Und wir wollten doch den Riegel vormachen. Das Haus meiner Eltern war auch ein sehr gut gesichert. Das Haus.
Eine Festung,
ja. Und das ist so witzig, weil ich habe so Bücher gelesen, das sind Kriegsenkel und Kriegskindergeneration. Ey, das haben ganz viele Kriegskinder gebaut, solche echten so Burgen. Und die Eltern waren so Burgherren.
Sich selber schützen, also offensichtlich. Ne? Ravensburg, ungefähr 50.000 Einwohner, Oberschwaben, Süddeutschland, in der Nähe des Bodensees. Das klingt für mich alles sehr, sehr harmonisch, romantisch, schön.
Ja, es ist wunderschön.
War dieses Haus ein Nest?
Ja, es war schon ein Nest, klar, ein Nest, in das wir auch zurückkommen konnten, wenn es das Leben uns gebeutelt hat. Mich hat das Leben ab und zu gebeutelt. Also ich bin geschieden und ich bin einmal arbeitslos geworden, weil die Woche meine Arbeitgeberin pleite gemacht hat. Es war alles ungefähr in derselben Zeit. Und da war ich echt froh, dass das Elternhaus, dieses Nest, wie Sie sagen, noch da war. Das stimmt. Und zu Ihrer Frage, ja, es ist eine wunderschöne Gegend. Deswegen allen Leuten, denen ich gesagt habe, wir verkaufen das Haus in Ravensburg.
Oh nein.
Seid ihr wahnsinnig.
Ja, wir sind wahnsinnig. Wir wollen wieder leben, offensichtlich. Ne?
Ja, eben. Irgendwann. Verstehen Sie, ich habe meine Kinder wirklich eindringlich gefragt, wollt ihr eines Tages am Bodensee leben? Meine Mutter dachte immer noch, einer der Enkel studiert vielleicht mal in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität oder so. Wollten sie beide nicht. Wir sind alles Großstadtpflanzen. Das Leben hat uns einfach raus in die Städte getrieben. Mhm. Weg von diesem, das ist wunderschön am Bodensee. Man kann auch ein Hotel am Bodensee mieten.
Ja. Bei Nest haben Sie ja gesagt. Wie viel Wärme hatte dieses Nest denn?
Ich habe schon Wärme, wie Sie sagen, gefunden. Mhm. Ich habe zum Beispiel den Schulranzen gefunden, mit dem ich eingeschult wurde, wo ich einerseits war ich immer sauer, dass meine Mutter nicht weitergearbeitet hat nach der Eheschließung. Andererseits, als ich den Schulranzen gefunden habe und meine Mutter sagte, Mensch, wenn du da vorne, wenn ich auf dem Balkon saß und du um die Ecke gebogen bist und dein Schulranzen hat so gewippt auf dem Rücken, dann habe ich mich schon gefreut. Oh, die Ursi, so hieß ich, die Ursi kommt nach Hause und jetzt mache ich das Essen fertig. Klar fand ich das intellektuell total scheiße, dass die Hausfrau war, aber es war auch ganz rührend, weil sie hat ganz viele Jahre ihres Lebens für mich gekocht und mit mir Hausaufgaben gemacht. Das sind die warmen Dinge.
Das klingt alles sehr schön. Ursula Ort, ein Buch hat sie geschrieben über das Projekt Loslassen, Ausräumen, Bewahren. Der HR1 Talk. Ursula Ort im HR1 Talk und wir besprechen diese vier Wände und das Dach, das irgendwann zu groß, zu viel, zu anstrengend ist, das ausgeräumt und verkauft werden muss. Da gibt es ja jetzt verschiedene Gründe, Szenarien. Frau Ort, Ihr Szenario war jetzt ganz genau welches?
Naja, unser Szenario war, dass wir es versuchen, meine Mutter in diesem hohen Alter nochmal umzupflanzen, weil ein Grund, dass wir überhaupt die Sache angegangen sind, war auch, dass wir beiden Töchter, wir sind nur zwei Kinder.
Sie haben noch eine ältere Schwester.
Genau, ich habe eine ältere Schwester, wohnt in Stuttgart, ich wohne in Frankfurt und Köln. Ich habe schon ein bewegtes Leben, ich pendle und für mich war der Weg nach Ravensburg immer weiter. Deswegen war die Idee, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt tun, und das war natürlich riskant, meine Mutter war 87, dann ist es sinnvoll, sie in die Nähe von uns zu holen, damit wir das einfach schaffen, wir drei.
Was hat denn den Ausschlag gegeben? Also wann haben Sie sich mit Ihrer Schwester zusammengefummelt und gesagt, du, das geht nicht mehr mit Mama allein? Weil Vater war gestorben inzwischen.
Vater war vor 13 Jahren gestorben. Das wäre vielleicht ein Zeitpunkt gewesen, wo man es hätte machen sollen. Im Nachhinein sagt man immer, hätte, wäre. Ne? Mhm. Aber wo wir es dann wirklich angegangen sind, waren so Einschläge, die, glaube ich, bei jeder Familie kommen. Also meine Mutter hatte mit 81 einen leichten Herzinfarkt. Die hatte mit 83 einen leichten, aber auch schon nicht mehr ganz so leichten Schlaganfall. Also es gab so Einschläge, die uns einfach gezwungen haben, das zu thematisieren.
So, dieses Thematisieren, das interessiert mich. Wie lange sind Sie um sich selbst und um den heißen Brei drumherum gerannt, bevor Sie gesagt haben, Mama, wir müssen reden, setz dich mal hin?
Also es gab dann ein trauriges Wochenende, es war nach dem Schlaganfall, da war sie schon wieder eigentlich fit und es gab eine Konfirmation. Sie hat nur zwei Enkel, der jüngere Enkel Oskar, mein Sohn, hatte Konfirmation, das war für sie ganz wichtig. Da hatte sie sich wochenlang drauf gefreut. Meine Mutter ist auch eine fromme, gläubige Frau und das war aber mit einer Fahrt von Ravensburg nach Köln verbunden und sie sagte, wie sie immer sagt, ach, kein Problem, das schaffe ich schon und das schaffte sie nicht. So, da
sie war nicht zur Konfirmation gekommen?
Genau, und dann bin ich da hingefahren, um sie zu holen, also bin am Abend vorher runtergefahren und gesagt, Mama, das schaffst du, die Konfirmation, ich weiß, wie wichtig das ist. Und dann hat sie am Bahngleis in Ravensburg am Samstagabend in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich habe einfach Angst, dass ich im Zug nochmal einen Schwächeanfall kriege. Hm. Dann hat die Konfirmation ohne sie stattgefunden, da sind viele Tränen geflossen, auch bei mir. Wirklich, da ist in der Kirchenbank und dachte, oh, das wäre jetzt ihr Lied und das wäre jetzt ihr Moment und so. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, danach hat sie gesagt, das ist einfach Mist mit dieser Entfernung zwischen uns allen. Enkel in Köln, eine Tochter zwischen Köln und Frankfurt, andere Tochter in Stuttgart und die Tochter, meine Schwester, ist auch schwer erkrankt, das muss man auch sagen. Hat sich zwar von erholt, aber hat eine schwere Krebserkrankung und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, wenn die Familie so weit auseinander ist, das funktioniert nicht so gut.
Hm. Dann haben Sie ihr diese Trennung auf Probe vorgeschlagen. Ne?
Na, das war Ihre Idee.
Ach, das war
die besten Ideen kommen
also
immer von ihr.
Also ich ziehe zu Hause aus ins betreute Wohnen, aber ich mache nur so ein Jahr Urlaub. Oder
ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Idee war, das Ding durchzuziehen. Also ich bin so eine...
das Was hatten Sie im Hinterkopf oder wie?
Na, ich bin so eine, ich entscheide was und dann ziehe es auch durch.
Frau Ott, im Kapitel 3, ziemlich weit vorn, Seite 29, schreiben Sie in Ihrem Buch, wenn ich Königin von Deutschland wäre, da musste ich übrigens schon lachen bis zu diesem Komma. Ja, wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich diesen Satz auf den Index setzen. Zitat. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das ist doch so ein weiser Spruch, den gibt es doch seit Jahrzehnten.
Das ist ein saublöder Spruch, oder? Ehrlich, wenn ich den einmal gehört hätte, wäre es noch okay gewesen. Also, dass die Nachbarinnen, die alle auch, also jede Nachbarin wohnt alleine mit über 80 in einem Haus. Natürlich fanden die das total blöd, dass aus der Reihe eine ausschert und sagt, na klar kann man mit 87 nochmal von vorne anfangen. Wenn die diesen Satz gesagt haben, habe ich zwar geärgert, aber es war okay. Aber viel schlimmer fand ich, dass Menschen meines Alters, die Mutter war kaum da, zur Probe. In Stuttgart gab es ein Familienfest und da hat eine mit Mitte 50, so eine Freundin meiner Schwester, sagt zu meiner Mutter, die nur gerade gesprungen war, ja, die war nur gerade da angekommen. Ui, Frau, oh, das ist aber tapfer, einen alten Baum gepflanzt man noch nicht. Und die habe ich wirklich unterm Tisch getreten und nachher der Opa gesagt, das sagst du nie wieder zu meiner Mutter. Siehst du eigentlich, dass meine Mutter es gerade probiert? Bitte mach ihr Mut.
Das Haus meiner Eltern hat viele Räume. Sie werden jetzt schon erkennen, es ist ein Buch, wo man zwischen den kleinen Tränen vielleicht auch ab und an mal schmunzeln kann. Ursula Ott hat es geschrieben, Journalistin, Autorin, zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit Ursula Ott, die ist zu Gast, Journalistin, Autorin. Sie haben ein Buch über das Ausräumen und Verkaufen ihres Elternhauses geschrieben. Wir haben da gerade schon drüber geredet. Mich würde interessieren an dieser Stelle, weil wir gleich bei Ihrem ersten Musikwunsch sind, haben Sie auch Musik ausräumen, Anführungsstrichen, müssen? Also haben Sie Musik Ihrer Eltern gefunden?
Ja, wir haben ganz viele Schallplatten aussortiert. Also, was ich noch gerettet habe, sind so richtig kultige Sachen wie Adam und Eve Single, die habe ich neulich bei einer Schwulenhochzeit verschenkt. Das war total gutes Geschenk. Udo Jürgens habe ich gerettet, Reinhard Meyer habe ich gerettet. Meine Eltern hatten echt so eine riesen Musiktruhe. Hm. Die übrigens war ganz begehrt bei den diversen Menschen, die wir gebeten haben, Dinge abzuholen bei
uns. Ja, die Truhe hätte ich gern, gell?
Ja, die Truhe hätte ich gern, aber dafür will ich dann auch die Balkonstühle. Das ist dieser scheiß Kuhhandel, den du hast. Ja. Keiner nimmt was einfach mit, wo du denkst, weg damit, sondern jeder will dann noch was dafür haben. Ja, wir haben Musik gefunden.
Super. Wie kommen Sie denn zu dem Wunsch Marianne Faithfull, Broken English?
Marianne Faithfull ist für mich eine der ganz Großen. Ich habe sie in San Francisco einmal getroffen bei ihrer Vorstellung ihrer Autobiografie. Und da hat sie dieses Lied gesungen, Broken English. Da gibt es nämlich eine ganz alte Version, mit der sie quasi berühmt geworden ist. Sie war ja die Muse von Mick Jagger und hatte ein Verhältnis mit Bob Dylan und so weiter. Und als sie dann ihre Biografie geschrieben hat, hat sie das neu aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, welche Version sie gleich spielen mit ihrer gealterten, aber immer noch wunderbaren Stimme. Ich finde, sie hat einfach so eine geile Stimme.
Dann machen wir jetzt also eine Reise mit Ihnen musikalisch. In welches Jahr ungefähr? Sie als Journalistin im Interview mit Marianne Faithfull, wann war das?
89 muss das gewesen sein.
Gut, dann machen wir das und spielen also Broken English für Ursula Ott, die ist zu Gast im HR1 Talk. Ursula Ott ist mein Gast, die hat gerade ein Buch geschrieben, vorher unzählige Artikel, unter anderem hat sie eben Marianne Faithfull, die wir vorhin gehört haben, getroffen. 89 haben wir uns gerade dran erinnert. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter zurück. Gelernte, studierte Journalistin, woher kommt denn der Wunsch, diesen Beruf zu ergreifen?
Also ich erzähle gerne Geschichten. Das merkt man sich ja dem Buch auch an. Ich bin wahnsinnig neugierig auf andere Leute. Und es klingt jetzt echt total eitel, aber als ich in der zweiten Klasse war, habe ich jetzt auch beim Ausräumen gefunden, dass eine Lehrerin schon in der zweiten Klasse schrieb, Ursula, du wirst später Kindergeschichten schreiben. Das habe ich nie gemacht. Kindergeschichten habe ich nie geschrieben. Ich habe viel über Kinder geschrieben. Ich schreibe einfach wahnsinnig gern. Und man muss sagen, dieses Ravensburg, heute ist es eine wirklich wunderschöne Stadt, wo man sehr gut leben kann. Damals war es auch ein Kaff und ich hatte die Fantasie, die auch berechtigt war. Als Journalistin komme ich da raus. Ich wollte raus in die Welt.
Ja, Sie sind auch raus. Sie haben in München studiert. Um das zu sagen, Sie sind Jahrgang 63. Und ich habe mich gefragt, als ich mich auf Sie vorbereitet habe, mussten Sie Ihren Vater damals fragen, ob Sie so einen modernen Beruf erlernen dürfen?
Ja, mein Vater hatte andere Fantasien für seine Töchter. Also mein Vater war ein sehr strenger Vater, sehr leistungsorientiert. Das ist leider auch dieses Kriegsenkel-Ding, was man findet beim Ausräumen. Ich kann mich erinnern, dass meine Schwester einmal eine 3- bis 4 in der Physikarbeit zurückgebracht hat. Da hat mein Vater gesagt, so, Schluss mit Gymnasium. Meine Schwester hatte das erkämpft für uns beide, dass wir aufs Gymnasium dürfen. Du gehst auf die Realschule und du wirst Banksachbearbeiterin. Das war vorgesehen für uns beide. Eine Banklehre bei der Sparkasse. Wahrscheinlich kommt das daher, dass ich überhaupt nicht gut mit Geld umgehen kann und nicht sparen kann. Nun war das dann irgendwann die 70er Jahre und Frauenaufbruch. Beide Töchter waren natürlich relativ früh davon überzeugt, dass sie nicht bei der Sparkasse oder der Volksbank in Torkenweiler, wo das, so heißt das Kaff bei Ravensburg, dass wir da nicht versauern würden.
Sondern Sie sind als Gerichtsreporterin, haben Sie hier in Frankfurt bei der Frankfurter Rundschau angefangen, ne, mit Mitte 20, ja. Ende der 80er Jahre, so eine junge Frau in diesem, der wurde erschossen, der wurde aufgefunden, man weiß nicht, wer der Täter ist. War das ein schwieriges Business?
Das war toll. Diese 2 Jahre bei der Frankfurter Rundschau hier beim Frankfurter Landgericht waren mit die besten Jahre meines journalistischen Berufslebens, weil bei Gericht sehen sie alles. Prostitution, Menschenhandel. Damals war die erste ganz große Korruptionsaffäre am Frankfurter Rathaus. Mhm. Da waren Baufirmen hatten die Stadtverwaltung bestochen. Es war der erste islamistische Terrorprozess gegen einen Herrn Hamadi. Es war hochgesichertes Gerichtssaal am Bräungesheimer Gefängnis. Hey, das war das ganze pralle Leben. Ich fand das wahnsinnig schön. Spannend.
Und dann sind Sie zur Emma gegangen, ne?
Ja.
Und dann, als die Emma vorbei war, haben Sie irgendwann gesagt, nämlich das, was Sie heute machen, die Chrismon. Um das zu erklären, in der Süddeutschen zum Beispiel oder in der Welt oder auch in der FAZ liegt so einmal im Monat ein Heftchen bei, das ist die Chrismon, Magazin der evangelischen Kirche, wo kirchliche Themen, menschliche Themen emotional beschrieben, besprochen werden. Warum musste es das sein? Warum begeistert Sie das?
Darf ich sagen, dass da 10 Jahre dazwischen liegen? Also ich habe zwischen Emma und Chrismon viele andere Dinge gemacht, war bei der Woche, bei der Brigitte, habe viele Kolumnen geschrieben, habe aber seit es Chrismon gibt, das immer gerne gelesen und dachte, Mensch, die machen richtig schöne Geschichten. Also ich war auch gerne bei Brigitte und habe mich auch mit Ernährung und so beschäftigt, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, klingt jetzt total schleimig, weil ich jetzt die Chefin davon bin, aber ich hatte das Gefühl, Chrismon kümmert sich um Sachen, die wirklich wichtig sind. Also ich will das nicht kleinreden, das war total lustig bei Brigitte, sich über Kindererziehungstipps oder sollen Kinder, was weiß ich, schon mit 2 Chinesisch lernen, kann man alles auch machen.
Aber
ich
sowas
hatte
wie,
manchmal das Gefühl, das wahre Leben schlägt eher bei Chrismon. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich tatsächlich gefragt worden bin, als Chrismon von Hamburg nach Frankfurt zog, bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, als stellvertretende Chefredakteurin da anzufangen. Das war genau mein Ding.
Und inzwischen sind Sie Chefredakteurin und beschäftigen sich mit sowas wie, was ist Glück? Wie viel Zeit braucht ein Mensch? Wahrscheinlich auch sowas wie, soll ich einen Seitensprung erzählen? Also die ganz menschlichen Themen, die finde ich schon auch mal bei Ihnen. Das hat eine Auflage von 1,6 Millionen. Das ist eine Verantwortung, die Sie haben, oder? Ja. Auf Ihrem Schreibtisch.
Ja, habe ich, klar. Das ist natürlich eine Riesenverantwortung, ist auch eine Riesenchance, weil Menschen mit uns sprechen, weil sie wissen, sie erreichen viele, die man vielleicht sonst nicht kriegen würde für ein Interview. Ich glaube, dass die Menschen uns tatsächlich lesen, weil wir die ernsthaften Fragen stellen.
Ursula auch zu Gast im HR1 Talk. HR1, der Talk mit Ursula Ott, die ein Buch geschrieben hat über das, was viele von uns schon erlebt haben oder noch vor ihnen liegt, über das Ausräumen und Auflösen des Elternhauses. Ich habe ihr Buch gelesen und mich gefragt, wie gut war es eigentlich, diese Aufgabe nicht allein zu tragen, sondern beim Ausräumen, beim Entscheiden, die große Schwester dabei zu haben.
Es war sehr gut. Es war sehr gut, dass wir zu dritt waren. Wir haben zwar die Aufgaben aufgeteilt. Meine Schwester ist Betriebswirtin, Managerin, hat sich um Verträge, das ist ja auch viel Zeug, ne? Um neuen Mietvertrag gekümmert, Notartermine und so weiter. Ich sollte das Aufräumen übernehmen. Aber es gab schon, wenn Sie innerhalb von der Familie sowas entscheiden, haben Sie nie eine totale Synchronität. Also der eine ist mal 4 Wochen schneller und dann braucht die andere wieder Zeit. Und das haben wir schon versucht, immer wenn eine auf die Bremse getreten ist und gesagt hat, es geht mir gerade zu schnell, können wir uns nochmal zusammensetzen. Dann haben wir das getan. Das war sehr anstrengend, aber wir sind alle drei ganz im Frieden mit der Entscheidung.
Also Mutter, Sie und die Schwester. Liebe Brigitte Ott-Göbel, wie viel einfacher war es denn für Sie, es gemeinsam mit Ihrer kleinen Schwester zu machen?
Ja, guten Morgen. Für mich war es tatsächlich etwas schwieriger. Ich war diejenige, die von Anfang an nicht hundertprozentig überzeugt war, ob das klappt. Ich hatte auch Ängste, dass wir der Mutter vielleicht was zumuten, was sie dann bereuen wird und sich vielleicht nicht wohlfühlen wird. Und dann hatte ich die Angst, dass ich mich dann sozusagen schuldig fühlen würde, sie in was hinein manövriert zu haben, wo sie nicht glücklich ist. Und mit der Angst musste ich erstmal fertig werden.
So, jetzt nickt Ihre kleine Schwester, die mir gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, also der großen Schwester in der Runde, Überraschungsgast in der Telefonleitung, Brigitte
Hallo
Ott-Göbel.
Hallo Schwester.
Guten Morgen,
oder? Dann beschreiben Sie doch mal bitte, an welcher Stelle zum Beispiel mussten Sie noch mal aufeinander zugehen und sagen, warte mal eine Sekunde, warte.
So ganz kurz vor knapp eigentlich und in der Wahrnehmung meiner Schwester vermutlich viel zu spät. Also der Möbelwagen sozusagen war schon bestellt, der Umzug war terminiert, das Ausräumen hatte schon angefangen und dann haben sich bei mir die Ängste sozusagen kumuliert. Ich hatte auch ein schwieriges Jahr mit gesundheitlichen und privaten Challenges und ich merkte plötzlich, dass ich noch nicht so weit bin und dass die Ängste größer sind als die Zuversicht. Und dann ja, habe ich, weil ich mit solchen Ängsten umzugehen weiß, mir professionelle Hilfe sozusagen geholt und dann den Rat bekommen, beruf doch nochmal eine Familienkonferenz ein, wenn du jetzt solche Bedenken hast. Ihr solltet da nochmal drüber sprechen und das haben wir dann auch getan.
Was konnte diese Frau, ihre kleine Schwester, die mir gegenüber sitzt, denn in diesen 3 Jahren haben wir vorhin festgestellt, was konnte die besonders gut?
Meine Schwester hatte von Anfang an eine große Zuversicht, dass es gut gehen wird, so eine innere Überzeugung. Und es hat mir dann auch geholfen, über meinen Punkt hinwegzukommen. Und gemeinsam ja, haben wir es dann mit der Mutter sozusagen geschafft, die schwankend war, aber irgendwann mal sagte, also es gefällt mir hier und es gefällt mir da. Und ja, dann war es nicht so schwierig, den Pegel umzuschlagen.
Wie wichtig war es für Sie beide, auch an sich selbst zu denken bei der ganzen Sache?
Für mich war es sehr wichtig, weil für mich ist ja die Situation, dass meine Mutter ganz nahe jetzt bei mir wohnt. Und das hat auf der einen Seite eine große Freude bei mir ausgelöst, aber eben auch diese Bedenken, wie wird mein Leben sich verändern durch die Nähe der Mutter? Ich werde meinen Alltag umstellen müssen, weil zuvor bin ich alle 6 Wochen vielleicht mal nach Hause gefahren, habe 1-2 Mal in der Woche telefoniert, aber die Mutter ist ja plötzlich 10 Minuten von mir entfernt und dieses Kümmern und dieses Gefühl der Nähe, das war für mich nochmal anders als für meine Schwester und vielleicht war auch deshalb die Hürde für mich ein Stück höher.
Liebe Brigitte Ott-Göbel in Stuttgart, Überraschungsgast von Ursula Ott, die mir gegenüber sitzt. Was hat Ihre Schwester dringend mitnehmen wollen, wo Sie gesagt haben, ach Ursi, lass es. Ich habe im Buch gelesen, das Puppenhaus ist nach Köln gezogen, ne, zu ihrer Schwester.
Ja,
sind Sie
klar,
ein bisschen neidisch?
Nee, das ist total gut. Da sind Kinder und die haben hoffentlich mal wieder Kinder und die werden vielleicht noch mitspielen. Und immer wenn ich das angucken will, ich bin auch häufig bei meiner Schwester, dann kann ich die Puppenstube angucken und kann mich da nochmal zurückversetzen.
Liebe Frau Ott-Göbel, liebe Grüße nach Stuttgart. Sie waren eine tolle Überraschung. Danke sehr.
Tschüss.
Ja, vielen Dank. Gruß zurück. Ciao.
Tschüss.
Wow, was eine Überraschung.
Ja, schön. Ne? Wenn Sie sich jetzt eingeschaltet haben und gesagt haben, worum geht's in dieser Überraschung? Unsere Sendung gibt's als Podcast. Können Sie gerne nachhören. hr1.de.
HR1 Talk.
Und ich habe noch eine Stunde mit Ursula Ott, die ein Buch geschrieben hat über das, was vielen, vielleicht sogar den meisten von uns irgendwann bevorsteht, nämlich das Elternhaus ausräumen. Sie müssen doch gerade so wie Wettermoderatoren immer gefragt werden, wie wird das Wetter morgen? Fragt sie doch wahrscheinlich gerade jeder, weil sie das Buch geschrieben haben. So, wie soll ich das anstellen, Ursula? Wie soll ich das machen? Hast du einen Tipp für mich?
Also ich sage dann immer, jede Familie ist anders, jedes Haus ist anders. Aber was ich allen sage, ist, redet drüber, fangt das Gespräch an. Weil es wird nicht so sein, dass ihr zum ersten Mal zu eurer Mutter sagt, sag mal, geht's dir noch gut in dem großen Haus? Und die sagt, ach gut, dass du fragst, wir könnten auch umziehen. Ja, so ist es ja, das Leben nicht. Deswegen ist der Tipp, der für alle stimmt, ist, fangt an, darüber zu reden und habt den Mut und versucht, wenn das geht, bei den Freundinnen, die einen fragen, versucht es mit euren Eltern zusammen zu machen. Weil das war für mich die schönste Erfahrung.
Gibt es diesen einen Plan, das eine Konzept?
Natürlich nicht. Das Konzept ist Reden, das Konzept ist Respekt haben vor dem gelebten Leben der Eltern, nicht da durchzugehen und zu sagen, hätte aber auch mal aufräumen können, sondern diese Aggression, so, warum haben die so viel eingekauft? Aber eben mit Respekt und mit Geduld und mit viel Humor, man kann über viele Dinge auch wirklich lachen und am besten zusammen mit der alten Mutter, dem alten Vater lachen, da durchzugehen, das wäre mein Rat an alle.
Wie man das anstellt mit diesem Loslassen, Ausräumen und trotzdem etwas bewahren. Das klären wir noch bis 12 mit Ursula Ott, die ist zu Gast im HR1 Talk. Ursula Ott ist zu Gast im HR1 Talk. Jetzt kommt der Fragebogen für Sie. Das bedeutet Halbsätze von mir und Sie machen sie bitte zu Ende. Das ist jetzt Teamwork, ne? Also
oje.
Wir arbeiten jetzt gemeinsam an einem Computer, würden Sie vielleicht sagen. Ich gucke Ihnen über die Schulter und Sie mir.
Ich bin gespannt.
Mein liebstes Privileg als Chefin ist,
dass ich so wahnsinnig unterschiedliche junge, alte, schwule, heterosexuelle Mädchen, Jungs, Kollegen habe, mit denen ich, wo ich mich wirklich jeden Morgen freue, dahin zu fahren.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es zu warten. Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand unpünktlich ist.
Mein liebster Ort ist.
Mein liebster Ort ist im Moment Innsbruck auf einem Berg. Das habe ich gerade entdeckt. Da habe ich das Buch auch geschrieben. Ich habe mich 3 Wochen nach Innsbruck auf einen Berg zurückgezogen, um das Buch zu schreiben. Und das ist Glück pur, wenn Sie morgens aufwachen und Sie sehen die Nordkette.
Sie haben das Buch in 3 Wochen geschrieben?
Ja, ich habe, sag mal, den persönlichen Teil, also was ich selber erlebt habe, habe ich in einem Rutsch durchgeschrieben. Die Morgenstunden genutzt, wo es noch kühl war, aber in den Bergen war es auch nicht so heiß. Ja, und dann gab es noch Nacharbeiten. Aber den Großteil, ich schreibe wahnsinnig gerne und ich schreibe tatsächlich auch schnell. So wie ich auch schnell rede, wie Sie mir sagen.
Was nicht schlecht ist beim Radio, da passt viel rein, wissen Sie. Ein 1/2 Pfund Butter kostet ungefähr
1,80.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie im Moment sehr unter Druck ist von Rechtspopulisten in ganz Europa, die leider auch unser Grundrecht auf Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung massiv beschneiden. Das macht mir richtig Angst.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Ich kann überhaupt nicht klauen. Ich bin so ein Scheiß ehrlich. Ich habe noch nicht mal auf der Frankfurter Buchmesse ein Buch geklaut, obwohl es direkt echt einfach gewesen wäre.
Von meinen Söhnen habe ich gelernt, dass...
Von meinen Söhnen habe ich gelernt, dass wir noch uns viel, viel mehr Gedanken machen müssen um deren Zukunft, weil die wollen noch ein paar Jahre auf diesem Planeten leben.
Ein Butterrechen kommt mir nicht ins Haus, weil...
Meine Mutter diese schrecklichen kalten Platten für die Geschäftsfreunde meines Vaters machen musste. Und ich habe nicht nur eine Platte gefunden, ich habe viele Platten gefunden. Und ich habe immer gedacht, was hätte meine Mutter in dieser Zeit alles machen können, wenn sie berufstätig geblieben wäre.
Ist so ein Butterrechen ein Zeichen von Spießigkeit, wenn Sie den irgendwo entdecken in so einer Schublade?
Habe ich sofort entsorgt. Natürlich ist es total spießig und es ist ein Ausbund dieser Frauenrolle, Dr. Oetker, Frauenrolle der 60er Jahre, wo ich einfach nur froh bin, dass meine Schwester und ich das hinter uns gelassen haben.
Zu viel Geld gebe ich aus für?
Essen. Ich gehe fast jeden Abend essen. Naja, nicht jeden Abend, sag mal, 2-mal die Woche. Aber wir gehen wirklich gerne aus und ich bin nicht so eine gute Köchin. Was wahrscheinlich auch zu tun hat mit diesen Butterrechen, die ich gefunden habe. Ich hatte die absurde Vorstellung, was natürlich völlig bescheuert ist. Aber offenbar bin ich dann als Mädchen so traumatisiert gewesen von diesem ganzen Haushaltszeug, dass ich dachte, wenn ich erstmal anfange, die Butter zu dekorieren, dann werde ich auch an die Küche festgekettet. Deswegen gehe ich meistens essen.
Ich wünsche mir Alone Dance, weil...
Was wünsche ich mir? Ah, okay, ich wünsche mir das Lied von Stromae. Das ist ein belgischer Sänger, dessen Vater in Ruanda im Genozid gestorben ist. Ich finde die Musik sehr, sehr schön. Französischen Rap kenne ich sonst gar nicht so sehr. Aber ich finde auch diese Geschichte von Ruanda, wo mein Sohn ein Jahr im Weltwärtseinsatz war und ich ihn besucht habe, dieses Land Ruanda, da war ich jetzt 2-mal und das lässt mich nicht los. Und ich verstehe auch nicht alles, aber es fasziniert mich sehr, wie man aus diesem unfassbaren Massaker, was die hatten, diesen Genozid, wie man daraus wieder ein Land bauen kann, eine Gesellschaft, wo Menschen sich wieder in die Augen sehen.
Für Ursula Ott spielen wir diesen Titel, der H1 Talk. Ursula Ott ist zu Gast im HR1 Talk heute, Jahrgang 63 und damit Generation Baby Boomer. Warum ist diese Generation, Sie haben es im Buch angesprochen, nicht so das Gelbe vom Ei?
Naja, nicht so das Gelbe vom Ei habe ich ganz bestimmt nicht geschrieben.
Haben Sie
nicht, das stimmt. Ich bin gerne Jahrgang 63, aber ganz ehrlich.
Was ist schwierig?
Wir waren immer zu viele. Also uns haben sie schon im ersten Jahr Gymnasium gesagt, so ihr seid zu viele, ihr werdet nicht alle einen Job kriegen. Das ist natürlich eine leichte narzisstische Kränkung.
Das ist also die Generation Sabine Bode, die übrigens auch mal hier zu Gast im HR1 Talk war, mit ihr habe ich gesprochen über diese Generation der Kriegsenkel. Die hat schon einen richtigen Rucksack auf, oder?
Ja, unsere Eltern, die Kriegskinder, über die Frau Bode ja ihr erstes Buch geschrieben hat, haben vieles in sich verschlossen. Sie haben auch vieles in ihren Häusern verschlossen. Deswegen mögen manche meiner Altersgenossinnen das gar nicht ausräumen übrigens, weil sie Angst haben, was da noch alles eingemauert, eingebunkert, versteckt ist in den Häusern. Aber sie haben eben auch über viele Dinge, die sie im Krieg erlebt haben sie nicht gesprochen. Und diese eingemauerten Gefühle, die vererben sich. Darüber habe ich im Buch auch ein Kapitel geschrieben. Da ist die Forschung noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber ich bin ganz sicher, das ist auch ein typisches Chrismon-Thema, diese transgenerationale Psychologie. Also was man weitergibt an seine Kinder, was man von den Eltern geerbt hat, ohne dass die mit uns drüber gesprochen haben. Das ist doch irre. Also das ist einfach irre, was man vererben kann, obwohl man nicht spricht.
Wenn Sie sich so intensiv Gedanken darüber machen, was meinen Sie denn, was haben Sie so weitergegeben?
extremer Ehrgeiz. Also mein Vater eben auch, um zu zeigen, dass er es geschafft hat, hat uns eben zu erstklassigen Schulleistungen angetrieben. Wir wurden hübsch angezogen am Sonntag, damit wir adrett und brav aussehen.
Ich kann mich daran erinnern, meine Großmutter, Jahrgang 37, der bin ich irgendwann in die Arme gesprungen als 14-, 15-Jähriger und habe gesagt, Oma, wir müssen raus, heute ist so ein Bombenwetter. Und dann hat die mich in den Arm genommen und hat gesagt, Junge, ich erkläre dir das jetzt mal mit dem Bombenwetter. Das darfst du nie wieder im Leben sagen. Und ich habe es seitdem nie wieder benutzt und habe eine Verbindung. Das gibt's bei Ihnen also auch?
Ja, auf jeden Fall. Also mit Worten sind wir nicht so zimperlich. Aber ich merke bis heute, dass meine Mutter dieses Kriegstrauma nicht wirklich verarbeitet hat. Wie soll sie auch? Mhm. Ich habe jetzt beim Ausräumen wirklich auch noch viele Geschichten gehört, die sie noch nicht erzählt hatte. Und ich finde schon, dass Erzählen hilft. Und sie hat nie gesagt, lass mich in Ruhe mit dem alten Zeug, sondern sie hat immer gesagt, schön, dass du mich mal fragst. Du hättest mal früher fragen können.
Mhm. Ursula Ott, die ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit Ursula Ott, Journalistin, Autorin, und ein tolles Buch haben sie geschrieben über das Ausräumen ihres Elternhauses. Ich habe es in einem Zug durchgelesen, hatte viel Freude dabei. Wie bewerten Sie das nach Ihren Recherchen, nach Ihren Erfahrungen? Haben wir heute mehr oder haben wir weniger Zeug zu Hause?
Also meine Generation hat sehr viel Zeug zu Hause. Ich bin wirklich, deswegen habe ich auch wenig vom Haus meiner Mutter in meine Wohnung gebracht, weil meine Wohnung ist leider auch voll. Ich habe eine gewisse Hoffnung für die nächste Generation. Also ich sehe doch, dass meine Söhne nicht mehr so an Dingen hängen. Ich merke auch, ich bin ja auch nicht die Einzige, gibt es schlaue Bücher drüber, dass deren Selbstbewusstsein sich nicht mehr über Dinge definiert. Also mein Vater hat sich über diese Mercedes oder über das Haus definiert. Bei uns war auch noch gewisse Apple-Computer und so. Bei mir hängen auch noch an gewissen Dingen, Statussymbolen, versuchen uns davon frei zu machen, aber sind nicht ganz frei davon. Uns bei unseren Söhnen sind ganz andere Dinge wichtig. Welche Musik du streamst, aber nicht besitzt, wo du überall warst, wo du hingefahren bist, mit wem du im Ausland vernetzt bist. Die sind ja auch so viel am Rumreisen und am Umziehen, dass ich die leise Hoffnung habe, dass die sich nicht mehr so viele Dinge ans Bein binden.
So, jetzt die Meinung der Expertin. Bei mir zu Hause gibt es eine Regel, zieht ein neues Kleidungsstück ein in den Kleiderschrank, muss eins aus. Ausziehen. Ist das schon genau das, dass ich mal dafür sorge, wenn irgendwann mal jemand Schreils Hütte ausräumen muss, dass der es einfacher hat als Sie womöglich?
Welche Liebeserklärung an Ihre Kinder? Ja, sehr achtsam. Bei Klamotten gelingt mir das nicht so gut, aber bei Büchern mache ich das jetzt konsequent. Also wenn ich ein neues Buch kaufe, dann wird eins verschenkt an die beste Freundin oder in den Büchersschrank, den es ja zurzeit überall in allen Freibädern in Frankfurt zum Beispiel gibt, wird eins in den öffentlichen Bücherschrank gebracht.
Weil man es ja auch wirklich nicht aufheben muss. Man kann es ja immer wieder nachbestellen, wenn man es wirklich nochmal braucht.
Ganz ehrlich, haben Sie ein Buch zweimal gelesen? Also es ist Quatsch, die sich Bücher alle ins Regal stellen.
Ich habe eins zweimal gelesen. Habe ich beim ersten Mal noch nicht richtig. Der Alchemist, den habe ich zweimal gelesen.
Ah, okay.
Also da musste ich reifer werden für.
Ja, aber Sie könnten notfalls das ja auch nochmal bestellen, ja, eben, runterladen, sich ausleihen, an einen Bücherschrank gehen.
Das ist wie mit der Musik, die man quasi von überall her bekommen kann. Wir hatten einige Arbeit, um Jan Plewka, Halt dich an deiner Liebe fest, für Sie zu suchen, zu finden und es jetzt zu spielen. Für Ursula Ott, die zu Gast ist im HR1 Talk.
Halt an deiner Liebe fest, halt dich an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, an deiner Liebe.
Ursula Ott hat das Haus ihrer Mutter ausgeräumt, aufgegeben. Mutter ist in betreutes Wohnen gezogen. Das meiste, Frau Ott, musste also weg. Gehen wir doch jetzt mal wirklich zur Sache. Wie haben Sie denn angefangen? Tür auf, gucken und?
Angefangen mit großen Dingen, weil ich bin so, ich brauche erstmal ein Erfolgserlebnis. Also dachte ich, das bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt nur so kleine Serviettenringe wegbringe, weil da sieht man ja dann gar keinen Erfolg. Ne? Also habe ich so einen Schrank mit meiner Mutter zusammen, bin ich angegangen. Da waren so riesige Kristallgläser mit einem riesigen Krug, aus dem man damals in den 70ern Bowle getrunken hat. Mhm. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, sag mal, wann haben wir zuletzt Bowle und vor allem mit 18 Leuten getrunken? Konnte sie auch nicht so richtig sagen. Und die waren auch ganz ehrlich so hässlich, das ist Bleikristall. Ich war ganz sicher, das werden wir auch nicht wirklich los. Und dann haben wir einfach diesen ersten Schrank, so einen riesen Glasvitrinenschrank, komplett leer gemacht. Erstens Erfolgserlebnis, zweitens konnte man gerade so in den Kofferraum laden und sind damit zum Fair-Kaufhaus, ein super Tipp, gibt es in jeder Stadt, macht die Caritas oder die Diakonie, haben das da hingebracht. Und das Witzige war, da war so ein großer Schrank, der aussah wie unser Schrank. Und da waren schon nicht 10, nicht 20, da waren schon 80 Gläser, die genauso aussahen wie unsere
Gläser. Die Schwestern.
Ja, und dann dachte ich, ja super, alle räumen aus und alle versuchen, das Zeug loszuwerden. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da kommt bestimmt jetzt irgendeine Familie, vielleicht eine Roma-Familie, vielleicht eine Flüchtlingsfamilie, die wirklich viele Kinder haben, Riesenfeste feiern, Riesenhochzeiten feiern. Dann können die mit unseren Gläsern ein tolles Fest feiern. Es war so ein gutes Gefühl, diese schweren Bleikristallgläser loszuwerden.
Sie beschreiben in Ihrem Buch die Strategie der warmen und kalten Gegenstände.
Ja, also kalt fand ich alles Dinge, die, wenn ich sie angefasst habe, eben schlechte Erinnerungen hervorgerufen haben.
Zum Beispiel?
Ja, Dinge, die eben zum Beispiel
der Butterrechen.
Ja, also ganz viele Haushaltsgegenstände, ganz viele Messgeräte. Wir hatten viele Wagen, viele Uhren, die auch mit diesem Leistungsgedanken zu tun hatten. Da konnten wir vieles wegtun, auch vieles, was einfach zum Repräsentieren da war. Der Pelzmantel der Mutter, bestimmten Schmuck, der einfach dazu da war, zu zeigen, wir haben es geschafft.
Und wenn Sie sagen wegtun, Sie beschreiben auch, Sie haben quasi nichts weggeworfen, sondern sie haben es irgendwie weitergegeben, um es weiter leben zu lassen. Wie stellt man das an? Man steht vor diesen Bergen.
Ich habe versucht, alle zu aktivieren, die ich noch kenne. Das ist ein Learning. Wenn Sie das noch können, liebe Hörer, nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu Ihren alten Schulfreundinnen auf. Gehen Sie zu Klassentreffen, weil ich kannte echt nicht mehr viele Leute am Heimatort. Ich bin so lange weg. Die drei, die ich noch kannte, habe ich gefragt, ob sie was brauchen können, ob sie Flüchtlinge betreuen, ob sie arme Leute kennen. So, das war meine erste Recherche. Gibt es Schulfreundinnen? Wir haben die Nachbarinnen natürlich gefragt. Die brauchten fast nichts. Die waren selber eingeräumt. Was richtig viel gebracht hat an Entlastung, war der Pfarrer, der erst ganz enttäuscht war, dass meine Mutter wegzog. Also meine Mutter rief mich eines Tages an und sagte, stell dir vor, der Pfarrer hat einen Hausbesuch gemacht. Das hat er noch nie gemacht. Sag ich, ja, und was wollte er? Sag ich, ja, der hat gesagt, ich werde doch nicht umziehen, sein aktivstes Gemeindemitglied. Dann dachte ich, ja, das ist ja super. Unsere evangelische Kirche ist ja auch dafür da, dass sie Seelsorge macht. Dann habe ich ihn angerufen, habe das sehr nett ihm gesagt, wir hätten das...
War es nett oder war es ein Einlauf?
Naja, ich habe schon gesagt, lieber Pfarrer, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie meine Mutter besucht haben. Wir haben das zusammen entschieden aus dem und dem Grund und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das seelsorgerlich begleiten.
So, und jetzt nehmen Sie bitte die Hälfte des Hauses mit.
Ja, so ungefähr. Da habe ich meine Mutter gesagt, du, ich habe den Pfarrer angerufen und sagt, sie hast ihn auch gleich gefragt, ob er uns helfen kann, ob er was brauchen kann. Ich wieder den Pfarrer angerufen und sagt, so, also übrigens, ich hätte noch ein Anliegen. Kennen Sie jemanden, der Sessel braucht, Sofas? Und stellen Sie sich vor, der hatte tatsächlich ein Haus gekauft, er selber für seinen Ruhestand, in dem er aber bis zu seinem Ruhestand eine geflüchtete Familie untergebracht hat. Und die waren gerade am Ausziehen und eine neue Familie am Einziehen. Und dann war das wunderbar. Der hat das Sofa, zwei Sessel, den Couchtisch, der hat super viele Sachen mitgenommen.
Helfen eigentlich Profis bei so einer Situation?
Also Profis im Sinne von Entrümplern haben uns gar nicht geholfen. Der Käufer unseres Hauses ist selber in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus tätig und hat uns so einen, wie ich dachte, netten Entrümpler, also so ein Mensch, der mit Behinderten arbeitet, geschickt. Und ich dachte, das ist ein netter Entrümpler. Es war einfach ein Entrümpler. Und der hatte diesen kalten Blick. Der hat überall eben gesagt, ja, wenn ich die Musikdrohe kriege, dann nehme ich noch was anderes mit. Das hat uns gar nicht geholfen. Profis würde ich raten zu engagieren im Sinne von, was meine Schwester vorher sagte, wenn man selber in emotionale Bedrängnis kommt und das kommt man irgendwann beim Ausräumen. Dann Profis aus der Psychosorte, also sich mal 2 Stunden einen Therapeuten gönnen oder wenn man schreckliche Dinge findet, auch mal eine Historikerin für 2 Stunden zu engagieren und zu sagen, kannst du mal gucken, ich habe da eine schreckliche Urkunde gefunden. Für sowas kann man Profis engagieren, das ist richtig gut investiertes Geld.
Darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Ursula Ott ist zu Gast im HR1 Talk. Ursula Ott im HR1 Talk, Sie haben es gerade angesprochen und Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Wenn man etwas findet, wo man dachte, das würde ich niemals finden bei meinem Vater oder Großvater. Dieser Nazi-Orden, das kann eine Pornosammlung sein. Wie geht man damit um? Sie sagen, professionelle Hilfe suchen, mit jemandem drüber reden. Muss ich es besprechen oder kann ich es nehmen und einfach wegwerfen?
Also was ich auf gar keinen Fall machen würde, wäre es bei eBay reinstellen oder zu Geld machen wollen. Erstens, Gott sei Dank, eBay sperrt einen sofort, wenn sie Hakenkreuzsachen anbieten. Und zweitens, glaube ich, es tut unserer Seele nicht gut, aus diesen bösen Gegenständen noch Geld zu machen. So, natürlich kann man es einfach wegwerfen. Das ist auch, finde ich, eine richtig gute Idee. Blöd wäre nur, man würde dann ewig grübeln. Sag mal, was war da? Wo war der stationiert als Soldat? Oder warum war der in der Partei? Warum haben wir diese Uniform gefunden? Und wenn die Fantasie dann ewig kreist, dann ist es ja doch besser, man recherchiert. Also ich als Journalistin bin dann eh eine, die es dann doch gerne wissen will. Ich hatte das Glück, ich habe mit meiner Mutter zusammen ja tatsächlich Urkunden gefunden, auf die sie ganz stolz war von ihrem Vater. Und leider waren da Hakenkreuze drauf. Und ich konnte sie jetzt fragen und habe sie in Ruhe gefragt, sag mal, warum war der Opa in der Partei? Viele können aber ja nicht mehr fragen, weil die Eltern nicht mehr leben. Und dann würde ich empfehlen, bevor man ewig Fantasien hat und schreckliche Befürchtungen hat, aus was von der Familie man da kommt und was da für dunkle Seiten waren, dann findet man überall im Internet eine nette Historikerin für 2-3 Stunden. Das kostet auch nicht die Welt. Wir geben so viel Geld aus für andere Dienstleistungen, für Kosmetik, Fußpflege, Sport und so. Dann kann man doch mal 2 Stunden einer Historikerin sagen, bitte find die 3 Sachen für mich raus und dann ist auch gut.
Wie machen Sie das denn? Sie haben 2 Söhne. Gehen Sie schon vorsorglich jetzt um mit Ihrem eigenen Nachlass?
Das wäre super, ne? Das klänge jetzt unheimlich sortiert, wenn das so wäre. Also ich habe mir vorgenommen, dass wir mehr aufräumen, aber in Wahrheit gelingt mir das auch nicht so richtig gut. Also ich bin eher übers Ziel hinausgeschossen. Also ich kam dann nach diesem Aufräumjahr in meine Wohnung nach Köln und war so im Flow und dachte, oh, ich weiß jetzt, wo die Mülldeponien sind. Ich weiß, wie man eine Umzugskiste faltet und habe dann gleich noch Dinge meiner Kinder auch noch aufgeräumt. Das kam echt gar nicht gut an bei meinem Sohn. Und mein Sohn hat jetzt mit seiner Freundin zusammen die ganzen Kindersachen, die ich jetzt in den Keller gebracht habe, an. Der ist 21 und hat längst eine eigene WG in Holland. Da wurden jetzt alle Dinge, die ich aufgeräumt habe, wurden alle wieder ausgeräumt. Die werden jetzt alle die Strich- und Kinderzeichnungen an der Wand wieder festgepinnt. Ich habe auch nicht das richtige Rezept dafür, leider.
Wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich diesen Satz auf den Index setzen. Ich habe vorhin schon mal von Seite 29 zitiert. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Wie geht's Ihrer Mutter?
Meiner Mutter geht's großartig. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Der Baum hat ja jetzt wieder viel Sonne in einem betreuten Wohnen, wo tatsächlich den ganzen Tag die Sonne scheint und sie so viele Leute kennengelernt hat. Auch durch meine Schwester, die ja vorher erzählt hat, dass sie nebenan wohnt. Meine Schwester ist super aktiv. Das heißt, das sind ständig Termine, wo meine Mutter mitgeht, wo sie neue Dinge erfährt, Theateraufführungen mitbekommt. Sie ist so kommunikativ, war sie immer, aber sie war die letzten Jahre in diesem Haus in Ravensburg bisschen verkümmert, weil sie einfach nicht mehr so viel gesprochen hat. Die ist richtig aufgelebt.
Ursula Ott, wir sind am Ende unserer Sendung und alle Gäste haben die Chance, etwas auswendig aufzusagen. Einen Vers, eine Zeile, eine Weisheit.
Eine Weisheit. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Ursula Ott im HR1 Talk. Das Buch mit dem Titel Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, hat sie geschrieben. 3 Exemplare gibt es zu gewinnen. Wenn Sie sagen können, das dürfen Sie jetzt bitte nicht verraten, welches Spielzeug aus der Kindheit von Ursula Ott steht in Ihrer Wohnung heute und wurde nicht entsorgt. 0800 155 4x1. Im Netz geht's unter hr1.de. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Es hat so viel Freude gemacht und ich hoffe, es lesen ganz viele Ihr Buch.
HR1. Genau meins.